Beim Reisen probiert man die regionale Küche, man lernt besondere Landschaften kennen und auch Menschen mit besonderen Jobs. Darum geht's auf unserer Reise heute. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich bin Tina Witte. Wir starten in Deutschland auf der Nordseeinsel Wangerooge. Dort gibt es noch einen Leuchtturmwärter. Und als die Stelle im letzten Jahr neu besetzt werden musste, gab es dafür viele Bewerbungen aus der ganzen Republik. Aber die Anforderungen waren vielfältig. Der Mann oder die Frau sollten auch anpacken können, den stillgelegten Museumsleuchtturm aufmöbeln und vor allem ihn für Touristen in Schuss halten. Im Juni war der Leuchtturmwärter dann gefunden. Ein junger Familienvater aus dem Sauerland. Er ist mittlerweile angekommen im neuen Leben und Nadja Jagub hat ihn nach seiner ersten Saison auf der Nordseeinsel getroffen.
Schön ist halt auch, wenn man jetzt hier durch die Dünen, an dem Sanddorn vorbeigeht, geht oben durch die Dünen und kommt dann unten an den weißen Sandstrand. Das ist schön. Das ist genau das, warum man hier ist.
Seinen Feierabend genießt Daniel Jochheim gerne auf der Aussichtsplattform am Ostende von Wangerooge, ein paar Kilometer außerhalb des Inseldorfes. Inzwischen kennt er die Plätze, wo es ruhig ist, an denen sich nicht so viele Touristen aufhalten. Dabei kam der Nordrhein-Westfale früher selbst gerne als Urlauber hierher. Diesen Sommer ging für den ehemaligen Arbeiter in einer Leuchtenfabrik aber der Traum vom Leben auf der Nordseeinsel in Erfüllung. Als neuer Leuchtturmwärter. Kein Saisonjob, sondern für immer. Über 1000 weitere Bewerber und Bewerberinnen aus ganz Deutschland wollten diese Stelle auch haben.
Ich konnte es eigentlich nicht glauben. Also, dass man sich da wirklich gegen so viele Leute durchgesetzt hat, das war so ein bisschen surreal irgendwie. Sonst stand man halt früh morgens schon in den Hallen, hat eigentlich fast immer die gleichen Tätigkeiten gemacht. Und ich habe bis jetzt hier noch nicht einen Tag gehabt, der genauso war wie der nächste Tag. Aber irgendwie ist das immer noch, es fühlt sich immer noch etwas unwirklich an, als wenn man wirklich noch im Urlaub oder so.
Nach der ersten Saison ist Daniel bei so gut wie allen Insulanern bekannt. Es gibt eben nur einen Leuchtturmwärter auf Wangerooge, auch wenn es drei Türme gibt. Aus einem ist inzwischen eine Jugendherberge geworden. Und ein anderer, der noch in Betrieb ist, wird, wie inzwischen alle Leuchttürme in Deutschland, ferngesteuert. Damit ist Daniel Jochheim der einzige Leuchtturmwärter, den es überhaupt noch gibt. An seinem alten, stillgelegten Leuchtturm gleich neben dem Bahnhof kommen täglich viele vorbei. Vor allem kofferrollende Touristen. Die finden hier gleich ihre erste Ausflugsmöglichkeit. Ein Museum unten und 161 Stufen bis zur besten Aussicht über Wangerooge. Und bei gutem Wetter bis zur nächsten ostfriesischen Insel, Spiekeroog und sogar dem deutschen Wahrzeichen mitten im Meer, dem Leuchtturm Roter Sand. Deshalb muss Daniel in seinem neuen Beruf keine Schiffe an der Insel vorbeilotsen, was Leuchtturm früher mal gemacht haben, sondern kassiert im Kassenhäuschen am Eingang Eintritt bei den Besuchern.
Moin! Zweimal wären 6 Euro. Das ist perfekt. Dankeschön. Danke. Beleg kommt auch.
Dankeschön.
Bei schönem Wetter geht keiner ins Museum. Aber das Museum ist halt eher was für schlechtes Wetter. Gestern hat es geregnet, da war es relativ voll. Ich konnte ein paar Sachen noch rundherum machen. Jetzt wird hinterm Leuchtturm wird noch was Neues gebaut.
Handwerkliches Geschick war Voraussetzung für den Job. Denn an dem historischen Gebäude gibt es immer was zu tun. Das hatten nicht alle 1100 Bewerber, die sich bei der Kurverwaltung beworben haben, zu bieten.
Hier habe ich gelesen, dass der fließend Deutsch und Englisch spricht und sogar Italienisch und Spanisch.
Auch nicht verkehrt, auf jeden Fall. Ausbildung?
Ein Philosophiestudium.
Viele Bewerber, die sich bewerben, obwohl sie was ganz anderes gelernt haben, die zum Teil auch überqualifiziert sind und ganz viele Fähigkeiten haben und jetzt plötzlich aus dem anderen Teil Deutschlands wirklich hierher kommen und Leuchtturmwärter werden wollen.
Sagt Ramona Engelmeier aus der Marketingabteilung, die vorübergehend ins Personalwesen gewechselt war, um den Bewerberansturm mitzubewältigen. Seine Bodenständigkeit und seine handwerkliche Ausbildung haben die Kurverwaltung schließlich von Daniel Jochheim überzeugt. Er träumte nicht vom Aussteigerleben, wie offenbar so viele.
Dass man dann wirklich in den Sommerferien 6 Stunden an der Kasse sitzt und auch sauber machen muss und alles. Ich glaube, die meisten hatten sich das wirklich ein bisschen romantischer vorgestellt, als es wirklich ist.
Ganz zu schweigen von den 161 Stufen, die Daniel nicht nur einmal am Tag gehen muss, sondern viermal mindestens.
Wir haben neue Brandschutztüren eingebaut und die Türen hier hochkriegen erstmal, das war ein Kraftakt.
Die Brandschutzauflagen haben sich über die Jahre derart verändert, dass an dem Leuchtturm viel getan werden muss. Unten zu Beginn der Stufen bringt Daniel gerade eine Einlassschranke an.
Es dürfen maximal 30 Personen nach oben und die Schranke begrenzt das dann. Nach 30 Personen ist die Schranke dann zu und wenn dann welche rausgehen, können dann neue nach oben gehen.
Der Leuchtturm ist auch Standesamt. Allerdings nur freitags, wenn die Standesbeamtin auf die Insel kommt und auch erst, wenn das Trauzimmer auf halber Höhe renoviert ist.
Früher waren hier jährlich fast 400 Hochzeiten. Und ich sag mal, jede Hochzeit bringt natürlich auch viele Gäste mit. Das ist natürlich für den Tourismus generell noch ganz gut. Jetzt gerade bin ich zum Beispiel, hole ich mir Angebote rein für freie Trauungen. Dass man vielleicht auch samstags Trauungen mit anbieten kann, wirklich oben direkt auf der Aussichtsplattform. Dann gucke ich jetzt gerade, dass ich so einen Kurs als freier Trauredner mache. Mit IHK-Zertifikat wohlgemerkt. Ich finde das schön, wenn man Menschen eine Freude machen kann, warum nicht? Es haben auch schon viele gefragt, ob ich Trauungen mache, aber ich kann mir auch vorstellen, dass dann so Paare, die vor 25 Jahren geheiratet haben, sich dann vielleicht nochmal das Ja-Wort geben können.
Heiraten auf der Aussichtsplattform jetzt eher weniger. Trotzdem genießt Daniel jeden Moment hier oben.
Vorher war man den ganzen Tag in so einer Halle, hat kaum Tageslicht gesehen und jetzt ja, hat man das als Arbeitsplatz hier. Ich weiß nicht, man kann es halt schlecht beschreiben, aber ich glaube, schöner kann man es schon fast nicht haben.
Jetzt fehlt nur noch die Familie. Seine Frau und seine 4 und 6 Jahre alten Kinder. Die wohnen noch daheim in Arnsberg. Aber das soll sich bald ändern.
Die Kinder, die lieben es mehr. Meine Frau auch. Und eigentlich war unser Plan, eigentlich immer zur Rente irgendwo an der Küste zu ziehen. Aber man muss zur Rente warten und als wir die Chance gesehen haben, haben wir versucht, sie natürlich zu ergreifen.
Sein Weg nach Feierabend geht meistens nicht direkt nach Hause, sondern ins Café. Radek ist ein neuer Freund geworden.
Wenn du noch eine Eistee hast, würde ich eine Eistee nehmen.
Stößchen.
Ja.
Stößchen.
Ja, ich komme hier öfter mal vorbei, wenn ich die Kasse weggebracht habe oder so. Also auch abends, wenn man bei ihm rausgeht oder so, man lernt immer neue Leute kennen und man kommt immer mit irgendwem ins Gespräch.
Feierabend ist ein Wort, das Daniel hier auf der Insel übrigens noch lernen muss. So gar nicht typisch für einen Verwaltungsangestellten, der er jetzt ist, nimmt er es nämlich nicht so genau.
Jetzt gestern, eigentlich hätte ich um 6 Uhr Feierabend gehabt, 6:10 kamen noch Leute, die waren dann bis 7:20 hier drin. Da sage ich dann auch nicht, gehen Sie jetzt bitte raus, ich möchte Feierabend machen. Da unterhält man sich dann noch ein bisschen. Ich mache meine Arbeit gerne. Also so froh, dass ich jetzt Feierabend habe, bin ich dann nicht unbedingt. Zumindest so lange, wie die Familie noch nicht da ist.
Sein Heimweg führt über die Strandpromenade zur Kurverwaltung, wo er die Kasse hinbringen muss. Hier war er früher als Urlauber auch mit seiner Familie.
Aber mittlerweile, wenn man nicht als Tourist hier ist, dann geht man natürlich eher an die Ecken, wo nicht so viele Leute sind.
So wie es die Insulaner halt machen. Die stürmische Saison, die Wettererfahrung, die Insulaner so fürchten, weil sie jedes Jahr Sandmassen abträgt und den Inselstrand verkleinert, lernt er gerade kennen.
Jetzt siehst du zum Beispiel die Wellen, die gehen in die Richtung, du hast halt Ostwind. Ostwind ist immer ungünstig, weil Ostwind ist der Strand quasi ungeschützt. Stürmischer Ostwind plus Flut ist immer ungünstig.
Trotz Schiedwettersaison, das Inselleben hat ihn einfach gepackt.
Wenn ich jetzt zum Beispiel als Tourist hier gewesen wäre und man sagt, ja, man muss ja in 4 Tagen schon wieder nach Hause fahren und dann geht die Routine wieder los, das ist jetzt für mich meine Routine.
Dass er es bis zur Rente hier aushält, davon geht Daniel Jochheim aus.
Weiter nach Spanien, wo es noch den Job des Glöckners gibt. Das manuelle Läuten der Glocken hat zwar durch die Elektrifizierung der Glockentürme stark abgenommen, aber in der 6000-Seelen-Gemeinde Albaida in der Region Valencia pflegt man noch immer die Kunst des traditionellen Glockenläutens. Reinhard Spiegelhauer hat einen Glöckner getroffen.
Nicht nur der Klang ist besonders, auch das, was auf dem Glockenturm passiert, ist beeindruckend. Ein gutes halbes Dutzend Männer und Frauen stehen hier oben, läuten die Glocken. Kleinere und größere mit mehr als 1 Meter Durchmesser. Alles von Hand und doch perfekt abgestimmt. Ein wundervoller Klang und unglaublich laut. Deshalb haben alle einen Gehörschutz auf, wie man ihn von Baustellen kennt. Nicht nur zu Silvester, sondern jeden Tag, erklärt Antonio Berenguer. Er hat die Kampagne koordiniert, dank derer das Läuten zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe erklärt worden ist.
In Albaida läutet man die Glocken seit dem 13. Jahrhundert durchgehend jeden Tag von Hand. Im Jahr 3200 Mal. Und es ist nicht nur so, dass wir läuten, die Menschen hören auch zu. Die Glocken sind Teil ihres Alltags.
Und die Leute sabe apreciar y sentir emocionalmente que las campanas forman parte de su vida.
Ja, sagt Isabel Tormo auf dem Weg zur Messe, und es ist eine Freude, die Glocken zu hören.
Y es una alegría muy grande escuchar tocar las campanas.
Jedes Läuten hat eine spezielle Bedeutung. Selbst zur Messe wird unterschiedlich geläutet. Zum Fest der Heiligen Familie anders als am Tag der Dorfheiligen. Man muss es einfach genießen, wenn die Glocken klingen und dir etwas sagen wollen, selbst wenn jemand gestorben ist. So klang das Läuten in Albaida am Samstag, nachdem in Rom der Tod von Papst Benedikt verkündet worden war. Wir waren vorbereitet, sagt Manuel Ramos, der seit 15 Jahren zu den Glöcknern gehört. In dem Moment, in dem der emeritierte Papst sterben würde, würden wir damit in alle Himmelsrichtungen seinen Tod verkünden. Nicht nur in Albaida gibt es das traditionelle Glockenläuten von Hand noch. In mehr als 1000 Kirchen in ganz Spanien wird die Tradition gepflegt. In Albaida gibt es sogar ein kleines Museum, in dem die Tradition erläutert wird. Isabel Tormo hofft, dass sie noch lange erhalten bleibt.
El título de la UNESCO significa valorar las tradiciones.
Der UNESCO-Titel würdigt die Tradition und wie die Menschen sie am Leben erhalten, wie sie es von Generation zu Generation weitergeben. Und das muss man einfach wertschätzen und eben auch für künftige Generationen erhalten.
Mucho que las tradiciones continúen y que las hagamos llegar a las generaciones de después.
Er ist einer von nur wenigen Laternenanzündern in Europa und ganz bestimmt der größte. Ein Prager Mann hat die Ehre, in der Adventszeit eine fast vergessene Tradition zu hüten. Er zündet die historischen Gaslaternen auf der berühmten Prager Karlsbrücke in einem täglichen Ritual von Hand an. Marianne Allweis hat ihn getroffen und ist der Gaslaternentradition auf den Grund gegangen. Okay.
So hört es sich an, wenn der 2,5 Meter große Jan Jakowetz gegen 16 Uhr die erste Gaslaterne auf dem Vorplatz der Prager Karlsbrücke mit seinem langen Zündstab entfacht. Eine Traube aus Menschen mit gezückten Handys umringt ihn. Er trägt seine traditionelle Uniform. Langer schwarzer Wollmantel, roter Umhang und eine Schirmmütze mit Gaslaternenabzeichen. Den Job macht der 66-Jährige seit 2002. Den Rummel der letzten Jahre nimmt er mit Humor. Was ist das hier für eine Demonstration? Für oder gegen die Regierung? Fragt Jan. Wir sind Ihre Laternendemonstration. Dürfen wir uns mit Ihnen fotografieren? Ich kann nichts für den Ruhm, sagt Jan. Das machen die Leute in den sozialen Netzwerken. Auf der Brücke ist es noch voller. Da sind Italiener, Venezolaner, Menschen aus dem Oman, aus Südkorea oder Japan. Kandelaber für Kandelaber erstrahlt. Die Karawane zieht über die Karlsbrücke. An den Anzünder ranzukommen, ist kaum möglich. Geduldig lässt der sich fotografieren und erklärt, was er da genau macht. Ist das Gas oder Strom, will eine ältere Tschechin wissen. Das ist natürlich Gas, Madame. Und wie machen Sie das, dass es anfängt zu brennen? Mit dem Haken an der Spitze meines Stabes ziehe ich die Öse unter der Laterne runter. Dadurch öffnet sich die Gasleitung, es funkt und das Licht geht an. Mit Gas kennt Jan Jakowetz sich aus. In seinem bürgerlichen Leben leitet er das Prager Gasmuseum. Die Geschichte der Gaslaternen kennt er auswendig. Angefangen in London 1807, in Prag leuchtete die erste Gaslaterne 1847 auf. Trotz der großen Konkurrenz der Elektrizität überlebte sie dank verschiedener Innovationen lange. Erst 1985 wurde sie in Prag durch Strom ersetzt. Doch 2002 entschied die tschechische Hauptstadt, den berühmten Königsweg wieder mit den historischen Gaslaternen zu schmücken. Nicht mehr mit Lichtgas, sondern mit Erdgas, erklärt Jan abseits vom Touristentrubel in einem Café. Alle Lampen werden heute automatisch angezündet, mit einem Mausklick im Kontrollraum. Ich bin manueller Laternenanzünder in der Adventszeit, weil Prag wollte, dass die Lampen auch von Hand entzündet werden können, um diese Arbeit zu zeigen. Denn die Tradition der Laternenanzünder gibt es in Prag schon seit 1723. Neben Prag hat sich dieser nostalgische Beruf nur in Breslau, Zagreb und Baden-Baden erhalten. Das warme Licht der Gaslaternen passe viel besser zur romantischen Atmosphäre von Städten wie Prag. Gas hat sicherlich eine Zukunft. Natürlich nicht aus fossilen Quellen, sondern aus Wasserstoff oder Biomethan. Um Gas zukunftsträchtig zu machen, müssen Traditionen gepflegt werden, findet Jan Jakowetz. Und so dreht der wohl größte Laternenanzünder der Welt weiter seine Runden über die Karlsbrücke und erfreut Einheimische und Touristen.
Im Süden Thailands gibt es noch den Beruf des Mahout, des Elefantenführers. Unsere Korrespondentin Jennifer Johnston hat in der Nähe von Khao Lak einen Mann getroffen, der schon in dritter Generation ein Mahout ist und auch Mitbegründer eines Elefantenparks. Dort soll den Tieren eine Heimat gegeben werden und ein artgerechtes Leben ermöglicht werden.
Liebevoll streichelt und klopft Siti Sak Son Keo, genannt Lek, die große Wange von Josie. Sie scheint sich wohl zu fühlen, pustet Luft aus ihrem Rüssel auf den Boden, sodass die Blätter beiseite wehen.
Es ist so, als würde sie mich begrüßen. Sie freut sich, dass ich zu ihr gekommen bin und deswegen hat sie dieses Geräusch gemacht.
Das freundliche Schnauben von Josie ist ein eindeutiges Zeichen. Sie freut sich unheimlich, Lek zu sehen. Josie ist kein Mensch, sondern eine Elefantendame. Und Lek ist ihr Mahout, einer der wenigen Elefantenführer in Thailand. Bei Lek liegt das in der Familie.
Meine Familie kümmert sich schon seit der Zeit meines Großvaters um Elefanten. Das wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Von meinem Großvater bis zu seinen Enkeln. Ich bin nun die dritte Generation.
Früher haben die Elefanten für seine Familie Teakholz aus dem Dschungel geschleppt. Mit 6 Jahren hat Lek angefangen, selbst auf die Elefanten der Familie aufzupassen. Sein Vater hat ihm alles beigebracht. Mit 12 Jahren bekam er die Verantwortung für Elefantendame Josie. Damit wurde er ein Mahout. Lek ist heute 52 Jahre alt. Seine enge Bindung zu Josie ist einzigartig. Die beiden sind zusammen alt geworden. Josie ist sogar die älteste Elefantendame im Phang Nga Park in Khao Lak in Thailand. Sie scheint ihren langjährigen Freund gut zu verstehen. Und umgekehrt genauso.
Wenn Elefanten uns vertrauen, machen sie solche Geräusche und schlagen ihren Rüssel auf den Boden. Das bedeutet, dass sie uns vertrauen.
Einst lebten in Thailand Tausende dieser majestätischen Tiere in freier Wildbahn. Heute sind sie dort kaum noch anzutreffen. Etwa 4000 Elefanten leben in Parks, wo Touristen sie besuchen können, erklärt Jake, der Geschäftsführer des Parks in Khao Lak.
Am besten wäre es, wenn jeder Elefant einen eigenen Pfleger hätte. Aber an manchen Orten muss ein Pfleger sich um 3 oder sogar 5 Elefanten kümmern.
Lek liebt die tägliche Arbeit mit seiner dickhäutigen Freundin.
Morgens, wenn ich aufwache, kümmere ich mich um die Elefanten, schaue, wie viel sie fressen und ob sie das Futter, das ich ihnen gebe, auch gefressen haben. Ich schaue mir ihre Häufchen an, ihre Farbe und zähle, wie viele sie gemacht haben.
Daran kann Lek zum Beispiel sehen, ob der Elefant krank ist.
Menschen und Elefanten können sich gut verstehen.
Plötzlich spritzt sich Josie mit ihrem Rüssel Wasser über den Rücken. Ein erfrischendes Spektakel.
Sie holt das Wasser aus ihrem Rachen. Es ist warm, also spielt sie mit Wasser. Wenn es sehr heiß wird, geht sie zum Spielen in das Wasserbecken dort drüben.
Neben Baden im Wasser und Schlamm haben Elefanten auch ein anderes großes Hobby: Essen. Ein ausgewachsener Elefant frisst 150 bis 175 Kilogramm pro Tag. Auch Elefanten haben Lieblingsspeisen.
Elefanten ernähren sich in der Natur von Gräsern, Bambus, Bananen.
Er zeigt auf das Grün hinter sich.
Sie fressen gerne Bambusblätter und wenn die Bambussprossen jung sind, können sie die auch fressen. Bei Bananen fressen sie die Blätter und das Fruchtfleisch der Banane.
Lek ist in ganz Südthailand sehr hoch angesehen. Als Chef Mahut setzt er sich dafür ein, Elefanten ein schönes und passendes Zuhause zu geben. Gemeinsam mit seinem Cousin Jake, dem Geschäftsführer und Mitgründer des Elefantenparks, hat er diesen besonderen Ort aufgebaut. Auch Jake hat eine enge Verbindung zu den Elefanten und erklärt, wie ähnlich Elefanten uns Menschen in vielerlei Hinsicht sind.
Das ist so ähnlich wie bei uns Menschen, wenn wir uns langweilen oder gestresst sind. Manchmal sind wir auch aufgeregt. Dann kauen wir vielleicht an unseren Nägeln oder wippen mit dem Bein. Elefanten zeigen auch solche Verhaltensweisen.
Diese Ähnlichkeiten zeigen sich auch im sozialen Miteinander der Elefanten, beobachtet Leck. Sie leben in Familienverbänden und sind aufeinander angewiesen.
Elefanten sind wie wir Menschen. Sie sind soziale Tiere. Sie müssen genau wie Menschen zusammenleben.
Deshalb ist es wichtig, dass man Elefanten hilft und gut behandelt. Auch wenn viele Touristen nach Thailand kommen, um auf Elefanten zu reiten, sie zu füttern oder zu waschen, verfolgen Lek und Jake in ihrem Park noch ein anderes Ziel.
Also wir erlauben hier nicht, dass man auf Elefanten reitet, sondern wir konzentrieren uns eigentlich mehr auf Bildung, Naturschutz und das Wohlergehen der Tiere.
Kinder besuchen den Elefantenpark besonders gerne. Super Shok und Camruelsa sind 7 und 8 Jahre alt und begeistert von den Tieren.
Sie sind niedlich. Ihre Ohren sind groß und das unterscheidet sie von anderen Tieren.
Für Jake ist klar, die Verbindung zwischen Mensch und Elefant ist einzigartig.
Man sagt, wenn man einmal in die Welt der Elefanten eintaucht, ist es schwer, sich von ihnen zu trennen. Es ist schwierig, sie zu verlassen.
So geht es auch Lek und inzwischen sogar seinen Enkelkindern. Sie helfen ihm und lernen auch schon, auf die Elefanten der Familie aufzupassen.
Fugu oder Kugelfisch ist eine Delikatesse in Japan, aber sie ist nicht ungefährlich. Ein Fehler beim Ausnehmen des Fisches kann beim Verzehr tödlich enden. Deshalb gibt es eine Ausbildung dafür, den Fugu fachgerecht zu verarbeiten. Thorsten Iffland hat in Südjapan ein nur 10-jähriges Mädchen besucht, das die Lizenz dafür bekommen hat.
Schneeweißer Kittel, ein weißes Haarnetz, durch das ganz leicht die dunkelbraunen Haare durchschimmern, pinke Handschuhe mit kleinen Noppen drauf, ein pinker Mundschutz, auf der an einer Seite in japanischen Schriftzeichen ihr Name Karin eingestickt ist, und schwarze Gummistiefel. So steht Japans jüngste Kugelfischköchin an einem silbernen Tisch. Weil sie noch ein bisschen zu klein ist, steht sie auf einem Hocker. In der rechten Hand ein schweres Filetiermesser mit Holzgriff. In der linken ein Gummihammer. Vor ihr der etwa 1 Kilo schwere Fisch.
Jetzt werde ich den Fugu zerlegen. Als erstes wird das Maul abgeschnitten.
Sie setzt das Messer kurz hinter den Kiemen des Fisches an und haut mit dem Hammer auf die Oberkante der Klinge. Für die zierliche Karin ein echter Kraftakt.
Das Blut und den Kopf zu waschen und die Haut abzutrennen, ist das Schwierigste. Die Haut, weil sie sich so schlecht lösen lässt, und beim Waschen sind noch die Kiemen am Kopf. Die bekommt man schlecht weg. Diese 2 Sachen sind schwierig.
Alles andere ist dagegen Filigranarbeit. Es braucht Präzision und Konzentration, damit nichts schief geht. Es ist ruhig in der kleinen Fabrikhalle in einem Industriegebiet in Kumamoto im Süden Japans. Man hört nur das Brummen der Klimaanlage und, wenn man ganz genau hinhört, die feinen Schnitte von Karins Messer. Fugu-Meister Masaru Hirao ist der Chef von Karins Ausbildungsbetrieb. Er hat seinen Schützling die ganze Zeit im Blick. Aus gutem Grund.
Wenn man wirklich einen giftigen Kugelfisch isst, kann der Mensch eventuell nicht mehr gerettet werden. Das Beste ist das Krankenhaus.
Es kommt nicht oft, aber immer wieder vor, dass Menschen in Japan nach dem Verzehr von giftigem Fugu sterben. Zuletzt 2022.
Arme und Beine werden taub. Tetrodotoxin im Kugelfisch ist ca. 1000-mal so giftig wie Zyankali.
Das weiß auch Karin. Sie hat schon über 100 Kugelfische fachgerecht ausgenommen, hat die Prüfung in ihrer Heimatregion im Gegensatz zu vielen Erwachsenen bestanden. 33 ihrer 60 Mitprüflinge sind durchgefallen. Trotzdem, ein bisschen Wiederholung kann nicht schaden. Was ist das, fragt der Meister.
Kiemen, Augen, Gehirn, Leber, Herz, Milz, Gallenblase, Niere, Haut.
Diese Organe sind giftig. Karin hat sie alle richtig erkannt. Aus den essbaren Teilen werden hauchdünne Scheiben geschnitten. Sashimi vom Fugu, eine Delikatesse in Japan. Auch Karins Filets landen schon auf den Tellern der Edelrestaurants der Region. Wenn sie 18 ist, darf sie den Fisch dann auch ganz alleine ausnehmen. Und dann braucht sie garantiert auch kein Höckerchen mehr, um über die Tischkante zu schauen.
Das war unterwegs. Wenn Sie etwas verpasst haben, finden Sie die Sendung auch in der ARD-Audiothek. Ich bin Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, gute Reise und machen Sie es gut.
RBB 24 Inforadio Podcast.